Reichen Eröffnungsangriff nannte das Ministerpräsident Netanyahu. Aber dieser Angriff hat Folgen. Die Nachrichten mit Tobias Mück.
Der Iran hat einen Gegenangriff mit mehr als 100 Drohnen auf Israel gestartet und damit auf den nächtlichen israelischen Luftangriff reagiert. Israel stünden harte Stunden bevor, sagte ein Militärsprecher in Jerusalem. Zuvor hatte die Regierung schon den Ausnahmezustand ausgerufen. Zuvor hatte Israel nach eigenen Angaben mehr als 100 Ziele im Iran angegriffen, darunter auch die Atomanlage in Natanz. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde wurden bislang aber keine erhöhten Strahlenwerte festgestellt. Israel begründet die Angriffe damit, dass der Iran kurz davor stehe, eine Atombombe bauen zu können. Regierungschef Netanyahu sagte, der Militäreinsatz werde so lange fortgeführt, bis diese Bedrohung beseitigt sei. Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über das Investitionsprogramm der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und so mehr investieren können. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagt im rbb24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht eins zu eins kompensieren können. Die Bundesregierung setze aber darauf, dass die Wirtschaft durch die geplanten Maßnahmen wachse.
Wenn man dann das höhere Wachstum hat, dann wird es sogar überkompensiert. Also wenn wir wirklich jetzt in die Region kommen, die wir angesprochen haben, die ja jetzt auch die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, 1,5% gegenüber Wachstum an der Nulllinie, dann ist das schon ein Unterschied und davon profitieren auch die Länder.
Der Obmann im Bundestagsausschuss für Energie und Wirtschaft, Klaus Wiener, CDU. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. Ein britischer Fluggast überlebte. Unter den Toten waren nach Angaben der Fluggesellschaft Air India 169 indische Staatsangehörige, 53 Briten, 7 portugiesische Staatsbürger und ein Kanadier. Der Bundesrat befasst sich heute mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung. Ab dem kommenden Schuljahr haben sie einen Rechtsanspruch auf mindestens 8 Stunden Betreuung, auch in den Ferien. Bisher dürfen entsprechende Angebote allerdings nur Kitas, Horte und Schulen machen. Die dürften damit aber absehbar überfordert sein. Um den Anspruch dennoch umzusetzen, sollen nach einem Vorschlag aus Niedersachsen auch andere Träger die Betreuung anbieten können. Dazu zählen Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Beschließt die Länderkammer den Entwurf, muss noch der Bundestag zustimmen. Der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, die im Einsatz verwundet oder krank geworden sind. Man sei noch nicht da, wo man sein sollte, sagte der Generalsekretär des Verbandes Eggert im rbb24 Inforadio. Er lobte, dass am Sonntag erstmals in Deutschland ein Veteranentag begangen wird. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für mehr als 10 Millionen Menschen, die in der Bundeswehr seit deren Gründung gedient haben. Darunter seien etwa 500.000 Einsatzveteranen, mehr als derzeit aktive Soldaten, so Eggert. Nach seinen Angaben macht vielen Veteranen vor allem die mangelnde Sichtbarkeit zu schaffen. Sie seien Teil der Gesellschaft, diese würdige ihre Leistungen aber zu wenig. Rund 1.100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Rolf Grünewald, rbb24.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte Anfang vergangenen Jahres entschieden, dass diese Wohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. Vorausgegangen war ein jahrelanger Rechtsstreit des Bezirks Mitte mit einem Vermieter von knapp 40 Ferienapartments. In mehreren Bezirken laufen aktuell weitere Verfahren. Bei rund 300 der betreffenden Wohnungen wurde die Rückführung bereits umgesetzt. Die meisten davon liegen in Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Insgesamt wurden seit 2016 schon mehr als 8.100 Ferienwohnungen auf Druck der Ämter wieder dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die Angriffe Israels auf den Iran in der Nacht waren erst der Anfang. Ein ranghoher Militärvertreter der Armee sagte, es gebe einen langfristigen, breit angelegten Plan für die kommenden Tage. Laut Ministerpräsident Netanyahu richtet sich der Krieg gegen nukleare und militärische Einrichtungen. Iran reagiert mit Drohnen. Israel-Korrespondentin Bettina Meyer berichtet aus einem Land im Ausnahmezustand.
Mit Sirenengeheul wachen die Menschen in Israel um kurz vor 3 Uhr morgens auf. Die israelische Armee greift den Iran an. Nuklearanlagen, militärische Ziele, auch die Führungsriege des Regimes, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. In Israel gilt der Notstand. Der Luftraum wird gesperrt. Das Heimatfrontkommando verschärft die Notfallvorschriften. Israels Premier Benjamin Netanyahu wendet sich mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung.
Moments ago. Israel launched Operation Rising Lion.
Gerade haben wir die Militäroperation Aufstrebender Löwe gestartet, um die Bedrohung aus dem Iran abzuwenden und Israels Überleben zu sichern. Dieser Angriff wird so lange dauern, wie es nötig ist. Jahrzehntelang haben die Tyrannen von Teheran zur Vernichtung Israels aufgerufen und gleichzeitig Nuklearwaffen entwickelt.
With a program to develop nuclear weapons.
In den vergangenen Jahren habe der Iran Netanyahu zufolge genug Uran für 9 Atombomben angereichert. In den vergangenen Monaten habe das Regime begonnen, an Atomwaffen zu arbeiten, so Netanyahu weiter.
If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time.
Wenn wir den Iran nicht aufhalten, könnte er in kürzester Zeit eine Atomwaffe produzieren. Es könnte sich um ein Jahr handeln oder um einige Monate. Dies ist eine ernste Bedrohung für Israel. So der Premier weiter. Das jüdische Volk weigere sich, das Opfer eines nuklearen Holocausts zu werden, fügte Netanyahu hinzu und sagte auch etwas zu den Angriffszielen im Iran. Wir haben das Herz von Irans Urananreicherungsprogramm getroffen, das Herz des Atomwaffenprogramms. Wir haben die Hauptatomanlage Natanz angegriffen und führende Atomwissenschaftler, die an einer Atombombe gearbeitet haben. Außerdem haben wir auf die Raketenproduktion gezielt.
We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program.
Zwei führende Kommandanten der Revolutionsgarden im Iran, ein Regierungsberater und führende Nuklearwissenschaftler sollen getötet worden sein, heißt es in den israelischen Medien. Auch Bilder einer Rauchwolke über der iranischen Nuklearanlage Natanz und Zerstörungsbilder aus Teheran zeigen israelische Medien. Der Generalstabschef der israelischen Armee bereitet die Bevölkerung auf einen Gegenschlag aus dem Iran vor.
Auf die Eskalation zwischen Israel und dem Iran komme ich im folgenden Gespräch zurück. Das war Bettina Meyer aus Tel Aviv. Nie wieder Krieg würde auch bedeuten, nie wieder Kriegsveteranen. Noch einmal gibt es sie, Bundeswehrsoldaten, die im Auslandseinsatz waren. Um ihnen öffentlich Respekt zu zollen und sie zu würdigen, hat der Bundestag im letzten Jahr einen Veteranentag festgelegt, den 15. Juni, also übermorgen. Schon im ersten Jahr fällt das also in eine Zeit, in der massiv über Kriegstüchtigkeit und schwindelerregende Rüstungsausgaben gesprochen wird. Aspekte, die Partei Die Linke energisch ablehnt. Ihr Bundestagsabgeordneter Ulrich Toden ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Ich habe ihn gefragt, ob er dann auch den Veteranentag ablehnt oder ist das ein anderes Paar Stiefel?
Wir haben, wie Sie auch wissen, vor einem Jahr, als die Beschlusslage im Bundestag herbeigeführt wurde, den auch abgelehnt. Unsere grundsätzliche Kritik ist, dass wir es etwas zynisch finden, dass ausgerechnet die Politikerinnen und Politiker, die Soldaten dann in die Einsätze schicken, in denen sie dann ja auch einsatzversehrt manchmal zurückkommen, immerhin rund ein Viertel der Menschen, die wir in die Einsätze schicken, dass diese Politikerinnen und Politiker jetzt nun diesen Gedenktag dort ausrufen. Aus unserer Sicht wäre es viel zielführender, wenn man also den Veteraninnen und Veteranen etwas Gutes tun will, sich um die Menschen zu kümmern, die wirklich einsatzversehrt zurückkehren. Und das ist eben in vielen Fällen nicht der Fall. Wir haben es also mit posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen Einsatzversehrungen, also auch Verletzungen im körperlichen Sinne zu tun. Und da gibt sich für die Betroffenen oft das Problem, dass sie jahrelang kämpfen müssen, um eine Anerkennung zu bekommen, die entsprechenden Ausgleichsleistungen und eine Wiedereingliederung in den Dienst zu bekommen. Vor dem Hintergrund habe ich den Eindruck, dass dieser Veteranentag eine Mogelpackung ist und es eigentlich letztlich ein Werbetag für die Bundeswehr ist. Den haben wir aber schon. Es gibt seit 2014 einen Tag der Bundeswehr, der auch dann überall mit entsprechenden Besichtigungsmöglichkeiten von Kasernen und so weiter durchgeführt wird.
Ja, aber bleiben wir bei den Veteraninnen und Veteranen. Das sind ja nun auch Menschen, die etwas geleistet haben, die sich für uns in den Dreck geworfen haben, sagen wir mal, und ihr Leben riskiert haben. Gebührt denen nicht auch doch Anerkennung, auch durch so einen Tag, auch ein Danke?
Naja, die Frage ist, die haben sich für uns in den Dreck werfen müssen, weil sie in den Dreck geschickt worden sind. Also die Frage, die sich an so einem Veteranentag dann auch stellt, ist, warum haben wir überhaupt diese Menschen, die einsatzversehrt zurückkommen? Das hat etwas damit zu tun, wie wir die Bundeswehr insgesamt begreifen. Und die hat sich ja in den letzten Jahren zu einer Interventionsarmee entwickelt. Das war ja politisch so gewollt. Das haben wir ja in der Politik selber in der Hand, ob wir Leute beispielsweise nach Afghanistan oder Mali, wirklich krachend gescheiterte Auslandseinsätze, wir die da hinschicken.
Herr Thun, das klingt für mich so, als könnten Sie nicht unterscheiden zwischen der Politik, die Sie kritisieren, also die Auslandseinsätze und die Aufrüstung auf der einen Seite und die Menschen auf der anderen Seite, die da betroffen waren.
Nein, das unterscheiden wir schon. Also wir setzen uns natürlich für die Belange der Soldatinnen und Soldaten ein. Das machen wir aber nicht mit einem solchen Tag. Damit ist denen ja auch nicht geholfen. Es geht um eine medizinische Versorgung, es geht um eine Anerkennung der Verletzungen und es geht natürlich dann auch um Wiedereingliederungsmaßnahmen in den Dienst. An den Stellen, da können Sie auch Soldatenverbände mal fragen, gibt es sehr, sehr viel zu tun. Und ich finde es halt schlichtweg verlogen, dass man da, wo den Leuten wirklich geholfen werden könnte, nichts tut und stattdessen eine Werbeveranstaltung macht. Ich habe nur den Eindruck, dass der Tag im Prinzip dazu dient, das Militärische und den militärischen Dienst stärker in der Bevölkerung zu verankern.
Aus all diesen Gründen werden die Linken unter anderem am Sonntag demonstrieren gegen den Veteranentag. Wir feiern eure Kriege nicht, ist das Motto. Jetzt ist gerade in dieser Nacht ein neuer Krieg eröffnet worden von Israel, eine neue Front zumindest, der Angriff auf den Iran und somit auf das iranische Atomprogramm. Wie ist Ihre Reaktion darauf?
Dieser Atomschrei mit dem Iran ist ja tatsächlich nichts Neues. Was wir natürlich jetzt sehen, ist eine neue Eskalationsstufe, die gezündet worden ist und das zu einem Zeitpunkt, wo Israel natürlich auch im Libanon bzw. in Gaza militärisch präsent ist. Was wir noch nicht wissen zum jetzigen Zeitpunkt, ist natürlich, welche Reaktion der Iran jetzt dann an den Tag legen wird.
Also der wird sicherlich reagieren, aber die Atomaufrüstung des Iran zu bremsen, kann ja nicht falsch sein.
Also einen nuklear bewaffneten Iran möchte kein Mensch haben. Also ich auch nicht. Die Frage ist, ob man das halt militärisch machen muss. Ich glaube, da hätte es auch diplomatische Möglichkeiten gegeben. Allerdings habe ich auch den Eindruck, dass zumindest unter der aktuellen Regierung Israel jetzt wenig an Deeskalation und diplomatischen Aktionen interessiert ist, was ich natürlich zutiefst bedauere.
Krieg im Nahen Osten, Krieg in der Ukraine, Krieg im Sudan müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Wir sind in einem Zeitalter der Kriege.
Naja, Kriege sind ja keine Naturkatastrophe, die brechen ja nicht einfach über einen herein, sondern das ist ja eine Frage, wie man damit politisch umgeht. Also ein Krieg hat immer eine Vorgeschichte, also jeder Konflikt, jeder Krieg, da kann man natürlich Weichen stellen und man sagt, wir kommen zu einer friedlichen Lösung, wir kommen zu einer Deeskalation oder ob wir sagen, naja, wir zeigen Stärke, wir rasseln mit dem Säbel, dann macht eine Gegenseite das auch, und Konflikte schaukeln sich hoch. Und ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren sehr stark einfach auf Machtdemonstrationen, also jetzt alle Länder auf Machtdemonstrationen, auf Aufrüstung gesetzt haben. Und wenn ich den Diskurs hier bei uns im Land verfolge, dann wird uns ja immer gesagt, wir brauchen unbedingt diese Aufrüstung. Es gibt keine anderen Möglichkeiten, beispielsweise auch um den Ukraine-Krieg zu beenden etc.
Aber auch um uns zu verteidigen, vor allem in diesem Zeitalter der Kriege, wenn es das denn ist.
Gegen Verteidigung an sich hat ja kein Mensch was. Die Frage ist immer, wie viel braucht man zur Verteidigung? Also wir hatten ja vorhin von den Veteraninnen und Veteranen gesprochen. Die haben wir ja nicht zur Verteidigung nach Afghanistan geschickt. Auch wenn das ein damaliger Verteidigungsminister anders formuliert hat.
Eben, da war es die Verteidigung am Hindukusch, heute haben wir die Verteidigung im Donbass.
Naja, aber mit der Begründung, wenn Sie sagen, wir verteidigen jetzt, wir verstehen deutsche Landesverteidigung als wir können Soldaten überall auf der Welt einsetzen, dann ist es natürlich schwierig, dann noch zu sagen, was überhaupt Landesverteidigung ist, weil damit können Sie jeden Konflikt überall immer legitimieren, als wir verteidigen uns da ja nur selbst. Das ist natürlich dann, irgendwann führt sich das ad absurdum. Also auf den Fidschi-Inseln, da haben wir jetzt keinen Konflikt, da würde jetzt nicht die deutsche Freiheit verteidigt werden.
Aber an der Oder?
Die Frage ist ja, zumindest der Verteidigungsminister geht ja stark davon aus, dass je mehr wir uns bewaffnen, umso friedlicher die Welt wird. Also dieser Logik folge ich nicht. Ich erinnere mal daran, dass man seinerzeit hier den Ost-West-Konflikt deutlich entschärft hat mit der OSZE, mit den KSI-Verträgen, die ja dann zu einer Abrüstung vertrauensbildender Maßnahmen geführt haben, was uns davor bewahrt hat am Ende, in einen dritten Weltkrieg dazu kommen. Und diese Logik, also auch so eine Friedenspolitik etwa eines Willy Brandt, Entspannungspolitik, das hat ja wunderbar funktioniert. Das ist aber etwas, was heute bei vielen in der Politik tatsächlich nicht mehr präsent ist. Und so etwas würde ich mir zurückwünschen.
Der Herr Bundestagsabgeordnete Ulrich Toden im RBB 24 Inforadio. Er ist Mitglied im Bundestagsverteidigungsausschuss für die Partei Die Linke.
RBB 24 Inforadio Sport.
Energie Cottbus in der Fußball-Bundesliga. Noch heute erinnern sich in der Lausitz viele voller Stolz an dieses Abenteuer gegen die übermächtige Konkurrenz aus Dortmund etwa oder aus München. Alles begann vor 25 Jahren mit dem sensationellen Aufstieg. Zwei Legenden von damals haben sich gestern im Cottbuser Stadion an den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte erinnert. Sportreporter Jakob Rüger.
Eduard Geier steht auf dem Rasen im Stadion der Freundschaft. Es hat sich einiges verändert in der Heimspielstätte von Energie Cottbus in diesen 25 Jahren. Und doch kommen beim ehemaligen Trainer die Erinnerungen an die Gefühle und die Atmosphäre an diesem heißen Tag im Mai 2000 wieder hoch.
Einfach froh, glücklich und zufrieden und vor allen Dingen, es war ja eine Bombenstimmung. Ja, das sind Erinnerungen, die bleiben im Haften. Ich denke, bei den Fans genauso wie bei Trainern, Funktionären und Spielern.
Momente für die Ewigkeit. Tausende Fans in Rot und Weiß stürmen den Rasen. Geier singend, oberkörperfrei in der Kabine. Torschütze Detlef Irrgang, der von den beseelten Anhängern auf Händen getragen wird.
Als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, gigantisch, was hier los war. Die Fans waren auf dem Platz. Wir mussten auch teilweise uns in die Kabine verdrücken. Wir haben sicherlich dann etliche Tage zusammen gefeiert. Wir sind dann empfangen worden von einer vom Oberbürgermeister am Staatstheater.
Auf den Aufstieg, ein Dreifer, Singesange, Singesange! Hey, hey, hey! Singesange, Singesange! Hey,
hey! Cottbus, die Stadt tief im Osten, war plötzlich auf der Bundesliga-Landkarte eine Sensation. Geier und Detlef Irrgang haben ihre teils kuriosen Erinnerungen an den Aufstieg zum Jubiläum in einer Talkrunde im Stadion der Freundschaft mit den Energiefans geteilt.
Die Gastronomie war so glücklich gewesen. Wir konnten eigentlich als Spieler die Urlaubswoche, sage ich jetzt mal, überall hingehen und es gab Freigetränke.
Irrgang sicherte sich mit seinem Tor beim 2:0 Erfolg im entscheidenden Spiel gegen Köln den Titel Fußballgott auf Lebenszeit in der Lausitz. Auch die Fans denken gern zurück an die besonderen Tage.
Unglaublich. Es stand ja auch die ganze Stadt Kopf. Das war ja totaler Irrsinn. Das hätte auch, glaube ich, nie jemand angenommen und geglaubt, dass das so passt.
Ich bin 20 Jahre alt, aber mein Vater war damals schon hier und er hat mir natürlich alles erzählt. Und Eduard Geier ist natürlich für mich als Cottbus-Fan ein Riesenmann.
Pure Legende von Energie halt. Ne? Das ist der eigentlich so der erste große Trainer in meinen Augen.
Eduard Geier, der Vater des Erfolges, der bis heute eng mit Energies Bundesliga-Geschichte verbunden ist.
Das letzte Spiel zu Hause gegen Köln, wir mussten gewinnen. Und ich denke, die Fans, die haben auch alle gezittert und haben mit uns gestanden. Aber es war eine unheimliche Euphorie. Wir konnten eigentlich nicht verlieren an dem Tag.
Der 26. Mai 2000 markiert bis heute den größten Erfolg der Cottbusser Vereinsgeschichte. Insgesamt 6 Jahre spielte Energie erstklassig. Als Drittligist ist die Bundesliga aktuell aber ganz weit weg.
Das waren also Zeiten in der Fußball-Bundesliga für die Lausitz. Vor 25 Jahren ist Energie Cottbus in die Bundesliga aufgestiegen. Daran erinnerte Jakob Rüger.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Möck.
A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Wollin ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Nach einer Sperrung gibt es Stau, aktuell plus 30 Minuten. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es gerade stadteinwärts auf der A115 vor Kreuz Zehlendorf. In Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße bis zur Wichertstraße und stadtauswärts in Schönholz auf der Hermann-Hesse-Straße. Zwei Ampelausfälle gibt es aktuell in Kreuzberg. Vorsicht auf der Rudi-Dutschke-Straße, Höhe Friedrichstraße und auf dem Tempelhofer Ufer, Höhe Blücherplatz. Außerdem ein Ampelausfall in Weißensee auf der Berliner Allee, Kreuzung Liebermannstraße. Und schon mal eine wichtige Meldung vorab fürs Wochenende. Von heute Abend 21 Uhr bis Montag früh 6 Uhr sind die A100 und die A113 zwischen Gradestraße und Spätstraße wegen Bauarbeiten voll gesperrt.
20 Minuten nach 9.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Kastrizus, einen schönen guten Tag. Das Pulverfass Nahe Osten explodiert. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat seine Bevölkerung aufgefordert, sich vorzubereiten. Und das zu Recht, denn der Iran schlägt zurück. Drohnen fliegen gen Israel. Die Nachrichten mit Tobias Mück.
Der Iran hat einen Gegenangriff mit mehr als 100 Drohnen auf Israel gestartet und damit auf den nächtlichen israelischen Luftangriff reagiert. Israel stünden harte Stunden bevor, sagte ein Militärsprecher in Jerusalem. Zuvor hatte die Regierung schon den Ausnahmezustand ausgerufen. Vorher hatte Israel nach eigenen Angaben mehr als 100 Ziele im Iran angegriffen, darunter auch die Atomanlage in Natanz. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde wurden bislang aber keine erhöhten Strahlenwerte festgestellt. Israel begründet die Angriffe damit, dass der Iran kurz davor stehe, eine Atombombe bauen zu können. Regierungschef Netanyahu sagte, der Militäreinsatz werde so lange fortgeführt, bis diese Bedrohung beseitigt sei. Die US-Regierung hat umgehend mit einer Stellungnahme auf den Angriff reagiert. Außenminister Rubio betonte, die USA seien nicht involviert. Oberste Priorität habe jetzt der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Aus Washington, Nina Barth.
Der US-Außenminister richtete eine Warnung an den Iran. Um es klar zu sagen, der Iran sollte keine US-Einrichtungen oder Personal der USA angreifen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA ihr Botschaftspersonal im Irak reduzieren. Außerdem genehmigte das Verteidigungsministerium die Evakuierung von Familienmitgliedern von Militärangehörigen aus dem gesamten Nahen Osten. Die Stützpunkte des US-Militärs im Nahen Osten sind Luftlinie nicht sehr weit vom Iran entfernt und könnten bei einer militärischen Eskalation zu Zielen werden.
Der Bundesrat befasst sich heute mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung. Ab dem kommenden Schuljahr haben sie einen Rechtsanspruch auf mindestens 8 Stunden Betreuung, auch in den Ferien. Bisher dürfen entsprechende Angebote allerdings nur Kitas, Horte und Schulen machen. Die dürften damit aber absehbar überfordert sein. Um den Anspruch dennoch umzusetzen, sollen nach einem Vorschlag aus Niedersachsen auch andere Träger die Betreuung anbieten können. Dazu zählen Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Beschließt die Länderkammer den Entwurf, muss noch der Bundestag zustimmen. Der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, die im Einsatz verwundet oder krank geworden sind. Man sei noch nicht da, wo man sein sollte, sagte der Generalsekretär des Verbandes Eggert im RBB24 Inforadio. Er begrüßte, dass am Sonntag erstmals in Deutschland ein Veteranentag begangen wird. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für mehr als 10 Millionen Menschen, die in der Bundeswehr seit deren Gründung gedient haben, so Eggert.
Das bedeutet, dass die meisten Einsatzveteranen auch oder die meisten Veteranen, wenn wir über 10 Millionen sprechen, eben Teil des gesellschaftlichen Lebens sind und sie werden einfach nicht gesehen. Für das, was sie geleistet haben, dankt ihnen keiner und ich glaube, diese fehlende Sichtbarkeit ist das, was die meisten von ihnen umtreibt.
Der Generalsekretär des Bundes Deutscher Einsatzveteranen Andreas Eggert. Zum Veteranentag am Sonntag ist unter anderem eine zentrale Veranstaltung vor dem Reichstagsgebäude in Berlin geplant. Die Zahnärzte in Brandenburg haben immer mehr Probleme, weil Patienten nicht zu Terminen kommen und auch nicht absagen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg. Der Vorstandsvorsitzende des Verbandes Steglich sagte RBB24, jede nicht abgesagte Behandlung belaste das Gesundheitssystem und die Praxen.
Mehr als die Hälfte dieser Praxen sieht das Thema sehr negativ und auch für die Praxis schon mit Schwierigkeiten verbunden. Denn wenn ein Patient nicht erscheint, kann der Doktor sich in der Regel nicht mit irgendwas anderem beschäftigen. 10% der Arbeitszeit geht durch derartige Terminversäumnisse verloren. Da reden wir dann schon über eine ganze Menge.
Der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg, Eberhard Steglich. Rund 1100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Danach handelt es sich um Ferienwohnungen, die schon vor dem Zweckentfremdungsverbot betrieben wurden. 300 dieser Objekte seien schon wieder in Wohnungen umgewandelt worden. Die meisten davon befinden sich in Mitte und Tempelhof Schöneberg. Im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass Ferienwohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 11 Grad und in Marzahn 15, in Brandenburg zwischen 10 in Eberswalde und 16 Grad in Senftenberg. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Indien hat gestern das schwerste Flugzeugunglück der letzten Jahrzehnte geschockt. 241 Menschen an Bord einer Boeing starben. Auch am Boden gab es zahlreiche Opfer. Bei der Suche nach der Ursache helfen die beiden Flugschreiber. Einer ist bereits gefunden worden. Aus Indien, Korrespondent Peter Hornung.
Der Morgen nach der Katastrophe. An der Unfallstelle geht die Suche weiter. Vier Apartmenthäuser einer medizinischen Hochschule, des BJ Medical College. Studierende waren hier untergebracht und Ärzte und ihre Familien. Vollkommen ausgebrannt. 19 Tote haben sie schon gefunden. Es gibt 50 Verletzte. Und womöglich sind noch mehr Opfer in den Ruinen zu finden. Kurz nach 13 Uhr Ortszeit gestern Mittag war die Boeing 787 auf die Startbahn gerollt. Doch der Flug dauerte nur gut 30 Sekunden. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Maschine kurz steigt und dann wieder rasch sinkt und in einem Feuerball untergeht. 241 Menschen starben an Bord. Sie kamen aus Indien, Großbritannien, Portugal und Kanada. Im zentralen Krankenhaus der Millionenstadt Ahmedabad haben sich nach dem Absturz Menschen versammelt, die ihre Liebsten verloren haben. Rajmal Menaria ist einer von ihnen. Meine Schwägerin war im Flugzeug. Ich hatte sie zuvor zum Flughafen gebracht. Und gerade als ich nach Hause kam, hieß es, das Flugzeug sei abgestürzt. Es geht nun darum, Angehörige zu identifizieren, die hier in der Leichenhalle liegen. Die Behörden nahmen Blutproben ihrer Söhne und sagten, sie würden uns die Berichte innerhalb von 72 Stunden zukommen lassen. Ein einziger hat die Katastrophe überlebt, ist im Inferno nur leicht verletzt entkommen, der explodierenden, vollgetankten Maschine. Ein Brite mit indischen Wurzeln. Er saß auf Sitz 11A in der ersten Reihe der Economy-Klasse, links direkt neben ihm ein Notausgang. Nun geht es darum, die Ursache des Absturzes zu finden. Experten der indischen Behörde für Flugunfälle sind am Unfallort. Teams aus Großbritannien und den USA, auch vom Hersteller Boeing, werden heute erwartet. Die Blackboxes müssen ausgewertet werden. Der Flugdatenschreiber und der Voice-Recorder, der alle Gespräche im Cockpit und im Funk aufgenommen hat. Einer von beiden sei schon gefunden, meldet eine indische Zeitung. Und es gibt erste Hinweise, was passiert sein könnte. Die für den Start notwendigen Klappen an den Tragflächen scheinen bei der Unglücksmaschine eingefahren zu sein. Das legen Videoaufnahmen nahe. Der Maschine könnte es deshalb an Auftrieb gefehlt haben.
Der Tag nach dem Flugzeugabsturz in Indien. Informationen waren das vom Korrespondenten Peter Hornung. 9:28 Uhr, gleich 9:30. Gerade wird auf der Innenministerkonferenz über elektronische Fußfesseln diskutiert, die bei Gewalt gegen Frauen vor allem eingesetzt werden könnten. In Sachsen und Hessen sind diese Geräte, mit denen das Annäherungsverbot des Gefährders überwacht wird, seit Januar bereits im Einsatz. RBB24-Reporterin Oda Tischewski erklärt diese elektronischen Fußfesseln.
Fast könnte man die elektronische Fußfessel für ein altmodisches Klapphandy halten, wenn sie nicht an einem festen Ring am Knöchel getragen würde. Seit 2011 dürfen solche Geräte eingesetzt werden, um zum Beispiel Sexualstraftäter nach ihrer Haft zu kontrollieren, die bestimmte Gebiete nicht betreten oder nicht verlassen dürfen. Der Einsatz in Fällen von Annäherungsverboten nach Partnerschaftsgewalt allerdings verläuft etwas anders. Über GPS sendet die Fußfessel auch an die gefährdete Person, meist die Ex-Partnerin, eine Warnung, erklärt Dorothee Dienstbühl, Professorin für Kriminalistik an der Brandenburger Hochschule der Polizei.
Also gerade dann, wenn er in ihre Nähe kommt, gibt es ein Alarmsignal ab, sodass sie dann quasi flüchten kann. Aber was viel wichtiger ist, es gibt auch ein Alarmsignal dann direkt an die Polizei, wenn er sich ihr nähert, damit die Polizei dann eben auch im Akutfall schnell eingreifen kann.
Das Opfer kann die Warnung über ein weiteres Endgerät erhalten. Auch eine Nachricht aufs Handy ist möglich. Die Verantwortung, dann einen sicheren Ort zu finden, bleibt zwar nach wie vor bei der betroffenen Person, trotzdem kann die Fußfessel für sie eine große Erleichterung bedeuten.
Für die war das ja ein ganz wichtiger Wunsch gewesen, weil die gesagt haben, wenn ich ein Signal habe und ich muss nur noch darauf reagieren, das ist schon Luxus in dem Moment, weil ansonsten muss ich es immer. Ich kann nicht entspannt irgendwo hingehen, was für uns ein normales Leben ist. Das haben diese Frauen nicht.
In Spanien wird die Fußfessel seit 2009 eingesetzt. Seither, so die spanischen Behörden, habe es in den Fällen, in denen der Gefährder ein solches Gerät trug, keinen Mord gegeben. Zum Vergleich, allein in Berlin gab es im vergangenen Jahr knapp 30 sogenannte Femizide, also Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts, meist durch Partner oder Ex-Partner. Doch das spanische Modell bettet die Maßnahme ein in einen landesweiten Kampf gegen Frauenhass. Nach einem dramatischen Fall Ende der 90er Jahre habe sich der Umgang mit dem Thema in Spanien grundlegend verändert, sagt Noa Ursprung, Sprecherin der Berliner Initiative gegen Gewalt, BIG e.V.
In Spanien gibt es eine besondere gerichtliche Zuständigkeit bei häuslicher Gewalt. Das heißt, in Fällen häuslicher Gewalt kommt es viel schneller zu Gerichtsverfahren und zu Verurteilungen. Und die Behörden sind besser geschult darin, Gefahren für Frauen zu erkennen und auch ernst zu nehmen.
Das Umdenken reicht auch in die spanische Gesellschaft. Selbst an Schulen wird häusliche Gewalt thematisiert. In Deutschland hingegen wird die Verantwortung häufig auf die betroffenen Frauen abgewälzt. Ihre Partnerwahl, ihre Kleidung, ihr Umgang mit Männern. Frauen sind in den Augen vieler noch immer selbst schuld, wenn ihnen etwas passiert. Aus Sicht von Expertinnen ist aber nicht nur Opferschutz zentral für die Auflösung einer Gefährdungslage, sondern mindestens ebenso Täterarbeit. In Täterkursen setzen sich Männer unter psychologischer Anleitung mit ihren Taten auseinander, können Einsicht gewinnen und lernen, ihr Verhalten zu verändern. Die Nachfrage ist da, das Angebot allerdings gefährdet. Gerade hat Berlin im Zuge der Haushaltskonsolidierung die Mittel für Täterkurse radikal gekürzt.
Oder Tischewski über die elektronische Fußfessel für Männer, die ihre Partnerin oder Ex-Partnerin bedrohen. Die Innenminister von Bund und Ländern diskutieren die bundesweite Einführung. Das Center am Potsdamer Platz, früher Sony Center genannt, wird in diesem Jahr 25 Jahre alt und wird schon umgebaut und saniert. Und das seit längerem. Die Vision hinter diesem Umbau erläutert rbb24-Reporter Yasser Speck.
Es ist ein bewölkter Wochentag im Juni. In dem kreisrunden Areal des Centers am Potsdamer Platz tummeln sich viele Menschen. Es sind viele Touristinnen und Touristen da. So wie die Französin Icheline.
Beau et impressionnant.
Es ist schön und beeindruckend. Es ist sehr modern. Ich hätte nicht gedacht, dass es 25 Jahre alt ist. Es ist beeindruckend. Ich mag es sehr gern.
In der Mitte des früher Sony Center genannten Gebäudekomplexes ist eine Springbrunnenanlage. Aus dem Boden schießen Dutzende Wasserfontänen empor. Mehrere Kinder rennen freudig kreischend und bis auf die Socken nass durch das Wasserspiel. In der Ecke steht ein Klavier, auf dem jemand klimpert. Was jedoch auffällt, sind die vielen Bauarbeiter. Sie zerreißen das Bild der fröhlichen Touris im Berlin-Urlaub. Der Grund? Das Areal gehört nicht mehr Sony, sondern der Oxford Properties Group. Es heißt nicht mehr Sony Center, sondern das Center am Potsdamer Platz. Und die neuen Hausherren bauen es um. 80% der Gebäude bestehen aus Büros. Die werden entkernt und saniert. Aber auch die Außenanlagen sind fällig. Das markante, silbrig glänzende Zeltdach aber bleibt erhalten. Annecke Hasenritter möchte das ganze Areal neu beleben. Sie ist bei der Oxford Properties Group für die kleinen und großen Veränderungen am Center zuständig.
Servicequalität, Gesundheit, Sport, Gastronomie, Kultur, alles vereint unter einem Dach. Dieser Gedanke des Bürocampus, das ist der Gedanke, dass man ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot anbietet. Dazu zählt aber auch dieser Gedanke, wir möchten was für Sport, Gesundheit und Wohlbefinden tun, der Leute, die hier arbeiten. Oder halt auch eines der Konzerte wahrnehmen.
Fahrradparkhaus, Outdoor-Sportfläche, einzelne neue Restaurants und Pausenareal sind schon fertig. Zu Hasenritters Visionen gehören auch ein gigantischer Screen, der ein bisschen an den Times Square in New York erinnert. Außerdem eine Boulderhalle und ein Fitnessstudio. Aus dem ehemaligen IMAX wurde eine Food Hall mit mehreren Restaurants. Die Planerin Hasenritter möchte mit der Neugestaltung des Centers aber auch Berlinerinnen und Berliner anlocken. Nicht nur Touristen und Menschen, die dort arbeiten.
Wir planen und bieten ja auch jetzt schon an, Minimum 120 Veranstaltungen im Jahr. Da sind wir schon mittendrin. Beispielsweise gibt es diese kostenlosen Sportkurse. Wir arbeiten mit viel Freude mit dem Chorverband zusammen. Also das ist eine Idee, wie wir diese riesengroßen Freiflächen zusammen mit den Leuten, die hier leben und arbeiten, mit Leben erfüllen wollen.
2027 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dann wird sich zeigen, ob Annika Hasenritters Vision vom Center aufgeht.
Jasser Speck über den Umbau des früheren Sony-Centers am Potsdamer Platz. 9:35 RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung von der B5 Nauen-Berlin. Zwischen Döberitzer Heide und Döberitzer Weg sind mehrere Schafe auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Beim Thema künstliche Intelligenz schleicht Deutschland eher auf der rechten Spur, längst überholt von den USA und China. Die liefern sich weit vorne ein Wettrennen. Aufholen, das hat Bundeskanzler Friedrich Merz versprochen, eine KI-Offensive. Heute spricht er einen Mann, der ihm dabei helfen kann. Jensen Huang, Chef des amerikanischen Chipherstellers Nvidia. Thema für unseren Wirtschaftsreporter Jonas Bosbesch. Hallo Jonas.
Hallo.
Was steckt hinter dieser KI-Offensive des Kanzlers?
Das Herzstück soll eine AI Gigafactory sein. Das ist letztlich ein riesiges Rechenzentrum mit 100.000 Hochleistungschips. Das sind viermal so viele, wie Deutschlands größte Anlage aktuell hat. Und die EU will 4 oder 5 davon in Europa haben, denn Europa soll sich bei der Infrastruktur für künstliche Intelligenz unabhängig machen, gerade von amerikanischen Firmen. Und die Bundesregierung will eins dieser großen Rechenzentren nach Deutschland holen. Die Chips dafür sollen eben von Jensen Huangs Firma Nvidia kommen.
Also Europa will unabhängiger werden, aber wir kaufen Chips aus den USA. Wie passt das? Gibt's da keine Alternativen aus Europa?
Ehrlich gesagt, nein. Also Nvidia ist der weltweit führende Hersteller für KI-Chips und auch die Nummer 2 auf dem Markt, AMD, kommt aus den USA. An US-Firmen führt da kein Weg dran vorbei. Das sind ja aber in Anführungszeichen nur die Chips. Die gesamte Gigafactory soll von einem Konsortium aus deutschen Firmen gebaut werden. Da sind unter anderem Siemens, SAP und die Deutsche Telekom dabei. Also auch deutsche Unternehmen würden von den Investitionen profitieren. Spätestens heute in einer Woche müssen die bei der EU ihr Interesse an dem Projekt anmelden.
Nun baut man so ein Riesenrechenzentrum ja nicht mal ebenso. Wo liegen da die Hürden?
Ein ganz großes Thema sind die Stromkosten. KI-Rechenzentren brauchen massiv Strom und der ist in Deutschland vergleichsweise teuer. Teuer ist auch der Bau. Die EU sieht vor, dass der Staat bis zu 35% der Baukosten übernehmen darf. Der laufende Betrieb muss dann aber von der Privatwirtschaft übernommen werden. Und da ist auch noch nicht klar, ob es genug Nachfrage nach Rechenleistung gibt, damit sich das Projekt lohnt.
Der Nvidia-Chef hat sich in dieser Woche schon mit den Regierungschefs von Großbritannien und Frankreich, mit Starmer und Macron getroffen. Wo kommt dieses plötzliche Interesse an Europa her?
Ja, Nvidia braucht Abnehmer für seine Chips und nach China dürfen sie viele nicht mehr liefern. Denn die USA wollen Chinas KI-Wirtschaft ausbremsen und diese Exportbeschränkungen kosten Nvidia Milliarden. Und da kommt es gerade recht, wenn Europa jetzt seine eigene unabhängige Infrastruktur für KI aufbauen will. Dazu gehört neben der Gigafactory zum Beispiel auch ein Projekt von Nvidia und Siemens. Die wollen gemeinsam eine Plattform für KI-Anwendungen in der Industrie entwickeln.
Deutschland und Europa wollen also beim Thema KI irgendwie aufholen. Dazu trifft Bundeskanzler Merz heute den Chef des Chipherstellers Nvidia. Hintergründe dazu hat Wirtschaftsreporter Jonas Bosbesch erklärt. Vielen Dank, Jonas. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, die Temperaturen jetzt bei 16 bis 17 Grad in Berlin, 18 Grad in Brandenburg an der Havel. Ungestörter Sonnenschein wird uns heute beschert bei strahlend blauem Himmel und es wird warm bis zu 26 Grad, nämlich morgen dann sogar bis zu 30 Grad, klar nochmal bei viel Sonnenschein.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
Vorsicht auf der B5 Nauen-Berlin. Zwischen zur Döberitzer Heide und Döberitzer Weg in Starken sind mehrere Schafe auf der Straße. A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Berlin ist nach einem Unfall noch die rechte Spur gesperrt. Es staut sich 20 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin ein paar Minuten länger, dauert es stadteinwärts auf der A115 vor Kreuz Zehlendorf, in Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße bis zur Wichertstraße und stadtauswärts in Schönholz auf der Hermann-Hesse-Straße. Ampelausfälle gibt es gerade in Kreuzberg auf der Rudi-Dutschke-Straße, Höhe Friedrichstraße, auf dem Tempelhofer Ufer in Höhe Blücherplatz, außerdem in Weißensee, auf der Berliner Allee an der Kreuzung Liebermannstraße. Eine Meldung vorab fürs Wochenende. Von heute Abend 21 Uhr bis Montag früh sind die 100 und 113 zwischen Gradestraße und Spätstraße voll gesperrt.
Es ist 20 Minuten vor 10.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. Schönen guten Tag. Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden Hussein Salami ist bei dem israelischen Angriff in der Nacht ums Leben gekommen. Die Staatsführung hat bereits seinen Nachfolger eingesetzt und zum Gegenschlag ausgeholt. Die Nachrichten mit Tobias Möck.
Der Iran hat nach dem nächtlichen israelischen Angriff mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel geschickt. Das teilte ein Sprecher der israelischen Armee am Morgen mit. Alle Abwehrsysteme sind demnach im Einsatz. Israel hatte zuvor zahlreiche Ziele im Iran beschossen. Nach übereinstimmenden Angaben wurden dabei unter anderem der Armeechef und der Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarden getötet. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Bilder von Zerstörung in Teheran und eine Rauchwolke über der Atomanlage in Natanz werden in Israel ausgestrahlt. Gleichzeitig wendete sich Netanyahu mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung. Wir haben die Militäroperation Aufstrebender Löwe gestartet, um die Bedrohung aus dem Iran abzuwenden und Israels Überleben zu sichern, so der Premier. Er fügte hinzu, der Iran habe genug Uran für 9 Atombomben angereichert und damit begonnen, an einer Atomwaffe zu arbeiten, die in kürzester Zeit produziert werden könnte.
Die US-Regierung hat umgehend mit einer Stellungnahme auf den Angriff reagiert. Außenminister Rubio betonte, die USA seien nicht involviert. Israel habe den USA lediglich mitgeteilt, dass es den Angriff zu seiner Selbstverteidigung für notwendig halte, sagte Rubio. Oberste Priorität habe jetzt der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über das Investitionsprogramm der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und so mehr investieren können. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagte im RBB 24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht 1:1 kompensieren können. Die Bundesregierung setze aber darauf, dass die Wirtschaft durch die geplanten Maßnahmen wachse.
Wenn man dann das höhere Wachstum hat, dann wird es sogar überkompensiert. Also wenn wir wirklich jetzt in die Region kommen, die wir angesprochen haben, die ja jetzt auch die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, 1,5% gegenüber Wachstum an der Nulllinie, dann ist das schon ein Unterschied und davon profitieren auch die Länder.
Der Obmann im Bundestagsausschuss für Energie und Wirtschaft, Klaus Wiener, CDU. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. Ein britischer Fluggast überlebte. Unter den Toten waren nach Angaben der Fluggesellschaft Air India 169 indische Staatsangehörige, 53 Briten, 7 portugiesische Staatsbürger und ein Kanadier. Die Zahnärzte in Brandenburg klagen, dass immer mehr Patienten ihre Termine weder wahrnehmen noch rechtzeitig absagen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg. Demnach berichtet mehr als die Hälfte der Zahnarztpraxen von negativen Erfahrungen. Der Vorstandsvorsitzende des Verbandes Steglich sagte RBB 24, jede nicht abgesagte Behandlung belaste das gesamte Gesundheitssystem und führe dazu, dass andere Patienten nicht versorgt werden können. Dabei sei gerade in ländlichen Regionen die Versorgung durch Zahnärzte ohnehin schon knapp. Der Verband appelliert daher an die Patienten, Termine wahrzunehmen oder frühzeitig abzusagen. Rund 1100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Danach handelt es sich um Ferienwohnungen, die schon vor dem Zweckentfremdungsverbot betrieben wurden. 300 dieser Objekte seien schon wieder in Wohnungen umgewandelt worden. Die meisten davon befinden sich in Mitte und Tempelhof-Schöneberg. Im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass Ferienwohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. In Berlin wird an diesem Wochenende an den Umzug des Bauhauses von Weimar nach Dessau vor 100 Jahren erinnert. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres lädt die neue Nationalgalerie von heute bis Sonntag zu einer Kurzzeitausstellung ein. Dazu gibt es weitere Programmpunkte. Nach diesem Wochenende reist die Ausstellung dann weiter in mehrere Bauhausorte in Deutschland. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 14 Grad und in Wannsee 18, in Buckow 13 und in Treuenbrietzen 18 Grad. Die Zeit 9.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Das war ein Flammenwerfer am Nahostkonflikt. Israels Luftwaffe hat den Iran in der Nacht angegriffen. Augenzeugen und Medien berichten über laute Explosionen in der Hauptstadt Teheran. Die angegebenen Ziele Israels, das iranische Atomprogramm und militärische Einrichtungen und Führungspersonen. Eindrücke aus dem Iran von unserer Korrespondentin Pia Mashurchak. Sie berichtet aus Istanbul für das Studio Teheran.
Gegen Viertel vor vier Ortszeit werden aus der iranischen Hauptstadt die ersten Explosionen gemeldet. Videos zeigen Feuer- und Rauchsäulen inmitten des nächtlichen Teheraner Häusermeers. Wir wissen nicht, was da getroffen wurde, sagen diese Leute. Dann die nächste Explosion. Ein Handyvideo aus der Hauptstadt zeigt ein zerstörtes mehrstöckiges Wohnhaus, Trümmer auf den Straßen, Feuer und Rauch. Menschen stehen noch im Dunkeln auf der Straße und schauen auf die zerstörte Fassade. Feuerwehrleute fordern die Menschen auf, zur Seite zu gehen, sie ihre Arbeit machen zu lassen. Ein Großteil der Angriffe konzentrierte sich wohl auf die Hauptstadt. Doch auch aus Städten wie Kermanschah, Qom und Tebris werden Raketeneinschläge gemeldet. Das Staatsfernsehen berichtet. Leider habe ich die Leichen von Märtyrern gesehen, sagt dieser Reporter, der vor einem zerstörten Haus steht. Tote Kinder und Mütter. Außerdem scheint hier Gas auszutreten und das Feuer ist noch immer nicht gelöscht. Offen bleibt im Moment, wie viele Zivilisten gestorben sind. Dazu gibt es noch keine offiziellen Zahlen. Allerdings, iranische Staatsmedien haben mittlerweile den Tod mehrerer ranghoher Militärs gemeldet. Unter ihnen ist auch der Chef der iranischen Revolutionsgarde, General Hossein Salami, außerdem wichtige Atomwissenschaftler des Landes und der Leiter der iranischen Delegation für die eigentlich für Sonntag geplanten Atomverhandlungen mit den USA. Und israelische Raketen haben wohl auch die Atomanlage in Natanz mehrfach getroffen. Das haben das Staatsfernsehen und die Internationale Atomenergiebehörde mittlerweile bestätigt. Bilder in den sozialen Medien zeigen eine massive Rauchentwicklung auf der Anlage. Auch der Schwerwasserreaktor in Arak ist wohl beschädigt worden. Die Internationale Atomenergiebehörde gab bekannt, sie sei wegen des möglichen Austritts radioaktiver Strahlung in Kontakt mit den Behörden. Das Atomprogramm, Anlagen wie Personen sind das Ziel des massiven israelischen Angriffs seit dem frühen Morgen. Israels Regierungschef Netanyahu zufolge habe man das Herz der Urananreicherung des Landes getroffen, sowie Produktionsstätten für Raketen. Der oberste iranische Führer Khamenei hat sich mittlerweile ebenfalls zu Wort gemeldet. Er drohte Israel mit Vergeltung. Außenminister Araghchi erklärte, das Land werde von seinem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch machen und die Angriffe beantworten.
Pia Mashurchak über die Lage im Iran nach dem Angriff Israels. Wie gehört, wurden führende iranische Generäle getötet, unter ihnen der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, Hussein Salami. Darüber hat Christoph Kober vorhin mit unserem Korrespondenten für den Iran, Benjamin Weber, gesprochen, wollte wissen, was dieser Tod bedeutet.
Ja, das bedeutet, dass der militärische Komplex des Iran führungslos ist, würde ich jetzt mal sagen. Hossein Salami, der Kommandeur der Revolutionsgarden, war eine sehr mächtige Figur, sehr nah am Ayatollah Khamenei, am obersten Führer und Revolutionsführer des Landes. Und jetzt heißt es auch, dass der Armeechef Bagheri auch gestorben sein soll bei diesen Angriffen heute Nacht. Also die Armee und die Revolutionsgarden sind ja zwei verschiedene Armeen, wenn man so will, aber es sind zwei verschiedene Einheiten. Das heißt also quasi beide militärischen wichtigen Streitkräftearmeen des Iran sind jetzt quasi führungslos.
Ali Khamenei, Sie haben ihn gerade erwähnt, droht Israel als Reaktion auf diesen nächtlichen Angriff mit Vergeltung. Ist klar, wie die aussehen wird?
Khamenei sagt, es wird eine bittere Lektion für Israel sein und man werde da große Schäden anrichten. Und in der Tat war es ja auch so, dass als Iran letztes Jahr Israel angegriffen hat, da ist zwar nicht viel passiert, aber viele Raketen mussten mit Hilfe der USA abgefangen werden. Und da war nicht ganz klar, ob Iran nicht vielleicht sogar noch mehr kann als das.
Die Internationale Atomenergiebehörde sagt, eine der wichtigsten Atomanlagen im Iran sei unter den Angriffszielen gewesen und äußert sich sehr besorgt über diesen Umstand. Wissen Sie, wie die Lage dort ist?
Ich weiß es nicht. Natanz, die Anlage nördlich von Isfahan, ist mehrfach angegriffen worden, brennt, große Rauchschwaden steigen da auf, laut Bildern, die wir gesehen haben. Was die nukleare Strahlung angeht, sind wir da einfach nicht im Bilde, da gibt es keine unabhängigen Zahlen. Aber natürlich ist es immer das Risiko, dass wenn man nukleare Anlagen angreift, dass da was passiert. Aber das ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch zu früh. Aber es ist natürlich klar, dass die Atomanlagen des Iran ein wichtiges Ziel der Israelis bei diesem Angriff gewesen sind.
Der Korrespondent für den Iran, Benjamin Weber. Wie erwartet schlägt die Islamische Republik zurück. Mehr als 100 Drohnen wurden Richtung Israel geschickt. Israel befindet sich im Ausnahmezustand. Die Abwehrsysteme sind im Einsatz. Und wie es zurzeit in Israel aussieht, darüber hat Christoph Kober mit Tel Aviv-Korrespondentin Bettina Meyer gesprochen.
Wir sind hier seit 3 Uhr morgens auf den Beinen, wurden erst von Sirenen aufgeschreckt, als uns die israelische Regierung mitteilen wollte, dass der Angriff auf den Iran läuft. Und seitdem sind wir auch oder befinden uns in der Nähe des Bunkers, denn es ist hier kompletter Lockdown. Jetzt wissen wir, dass etwa 100 Drohnen gerade unterwegs sind nach Israel. Also jetzt ist auch dieser Vergeltungsschlag, vor dem alle hier auch immer Angst hatten, der ist jetzt unterwegs. Es sind wohl auch schon Jets gestartet, um Drohnen abzufangen. Es kann auch sein, dass parallel dazu noch ballistische Raketen kommen. Also es wird hier doch in Kürze ziemlich heiß werden. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt, der Zugverkehr geht nicht, der Luftraum ist gesperrt, man soll auch nicht zum Flughafen kommen, um auszufliegen. Es wurden wohl auch Flugzeuge außer Landes gebracht, weil man eben Schäden befürchtet und nicht weiß, ob man tatsächlich schafft, alle Drohnen und Raketen abzufangen.
Sie sagen, 100 Drohnen, iranische Drohnen sind auf dem Weg nach Israel. Wie ist diese Zahl einzuschätzen? Ist das viel, ist das wenig?
Ja, wenn ich das vergleiche mit den Angriffen, die wir hatten im vergangenen Jahr, dann ist das sicherlich nur eine erste Welle. Das ist relativ viel. Es geht aber auch natürlich immer noch viel mehr. Ich weiß zumindest, was ich gehört habe in letzten Berichten, ist, dass der Iran etwa 2000 ballistische Raketen momentan im Arsenal hat. Die wird man nicht auf einmal verfeuern. Da reichen auch mehrere hundert, dass hier welche durchkommen. Ich weiß, dass im vergangenen Oktober auch hier in der Nähe meines Hauses Raketen eingeschlagen sind aus dem Iran, die ziemlich tiefe Krater auch übrigens im Highway verursacht hatten. Und insofern ist es schon eine ziemliche Bedrohung. Man muss sich auch vorstellen, dass auf so einem Raketenkopf oder auf so einer Drohne ja Sprengstoff ist. Und je nachdem, wie viel Sprengstoff da drauf ist, kann es eben auch teilweise einen ganzen Häuserblock zerstören, wenn die Rakete nicht abgefangen wird.
Der Streit um das iranische Atomprogramm hatte sich zuletzt zugespitzt. Warum jetzt dieser Angriff Israels?
Ja, man hatte das Gefühl auch und auch gehört, dass zuletzt die Gespräche zwischen den USA und dem Iran in eine Sackgasse gekommen sind, dass der Iran dann nicht mehr so verhandlungsbereit war, wie Trump sich das vorgestellt hat. Und wir wissen auch jetzt im Nachhinein, dass dieser Angriff, dieser Überraschungsangriff jetzt in der Nacht abgestimmt war mit den USA. Also Benjamin Netanyahu hat da so ein bisschen so eine kleine Ablenkungsstrategie gefahren, indem er auch noch gesagt hat, er würde am Wochenende in den Urlaub fahren im Norden Israels. Und in Wahrheit hat man hinter den Kulissen den Angriff vorbereitet. Das Sicherheitskabinett hat ihm zugestimmt. Und Trump wurde auch informiert. Er hat betont, dass die USA nicht an dem Angriff beteiligt sind, aber davon gewusst haben. Und die USA haben auch angekündigt, jetzt bei dem Abfangversuch eben gegen den Iran auch mitzuwirken.
Tel Aviv-Korrespondentin Bettina Meyer war das heute früh über die Lage in Israel. Das Land hat in der Nacht den Iran angegriffen. Teheran reagiert mit Drohnengeschwadern. Erste Flugobjekte will Israels Abwehr bereits abgefangen haben.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Und da geht es um Jon Batiste. Jon Batiste, hierzulande ist der Soul- und Jazzmusiker noch ein Geheimtipp. Gestern gastierte er im Berliner Admiralspalast. Gar nicht geheim war Jens Lehmann dabei aus der Inforadio Kulturredaktion.
Ich gebe zu, Jon Batiste kenne ich vor allem aus dem Fernsehen. Als eingefleischter Fan von US-Talkshows habe ich ihn jahrelang in Late Night mit Stephen Colbert schlagsig über die Bühne tanzen, pflichtschuldig über Witze lachen und kurze Melodien klimpern sehen. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich da einen der einflussreichsten amerikanischen Musiker der kommenden Jahre vor mir habe, ich hätte ihn wohl ausgelacht. Inzwischen hat Jon Batiste 7 Grammy Awards und einen Oscar im Regal stehen, hat mit Soul-Ikonen, Popstars, Rappern und klassischen Sinfonieorchestern zusammengearbeitet, ist zur Fashion-Ikone geworden, hat im Februar vor einem Milliardenpublikum beim Super Bowl die Nationalhymne gesungen und füllt in den USA ganze Stadien. Auf seiner aktuellen Solotour ist jetzt alles ein bisschen kleiner, intimer. Batiste nennt sie die Maestro-Tour und auch das Berliner Publikum huldigt dem Maestro schon beim Auftritt minutenlang. Dabei ist gar nicht so klar, ob er sich mit Maestro wirklich selbst meint. Könnte auch Olle Beethoven sein. Denn dem widmet Batiste, der klassisch ausgebildete Absolvent der renommierten Juilliard School, sein aktuelles Album. Erst spät ist ihm nämlich aufgefallen, wie viel Jazz und Blues in Beethoven steckt. Und so interpretiert Batiste jetzt das Schicksalsmotiv aus der 5. oder auch für Elise ganz neu. Dem Publikum gefällt's. Immer wieder gibt es anerkennendes "Dit kenn ich doch" Klatschen. Aber so richtig Klick macht's zu Anfang nicht. Klar, in den Auftrittsapplaus hinein singt Batiste spontan seinen Hit Freedom mit den beseelten Fans, aber danach wird's erstmal ernst. Auf jedem Sitz liegt ein kleines Programmheft, in dem nicht nur eine ebenso minutiöse, wie übrigens komplett falsche Titelfolge steht, sondern auch eine Musikwissenschaftlerin länglich erklärt, dass das, was wir heute Klassik nennen, früher ja auch aus Improvisationen entstanden ist, nicht wahr? Aber eigentlich will das Publikum was ganz anderes. Wie kräftig und befreit es bei When the Saints Go Marching In oder dem uralten You Are My Sunshine mitsingt, wie sehr es Batistes Ausflüge zu Duke Ellington und Co. bejubelt, das lässt auch den Maestro selbst nicht kalt. Immer wieder gleißen seine weißen Zähne hervor, er lacht, er winkt, er faltet die Hände und kegelt schon den nächsten Titel aus der Programmfolge. Stattdessen heizt er dem Admiralspalast jetzt richtig ein. Bei einem Medley aus seinen größten Hits We Are, I Need You und How Come You Don't Call Me Anymore von Prince hält es niemanden mehr auf dem Sitz. Nur um bei Butterfly, Batistes Durchhalteballade für seine krebskranke Frau und seiner wunderschönen Version von What a Wonderful World, die Handylichter und die Taschentücher zu zücken. I see skies of blue in clouds of white. Jon Batiste mag kein so brillanter Pianist oder Crossover-Jazzer sein, wie sagen wir Brett Mehldau oder Uri Kane. Aber der Mann hat ein Charisma, unfassbar. Die Menschen feiern ihn, sie rufen verzückt in den Saal, sie lieben ihn einfach. An diesem Abend ist der ganze Admiralspalast wie Wachs in diesen großen, schlanken Pianistenhänden.
Oh, haben wir da was verpasst? Gestern Abend im Admiralspalast, Jon Batiste, zumindest Jens Lehmann, wie gehört, war begeistert. Jens aus der Inforadio Kulturredaktion.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico, Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Ein musikalisches Fest unter freiem Himmel. Am 27. und 28. Juni. Voller Rhythmus, Gefühl und Fernweh. Erleben Sie die Berliner Philharmoniker live in der Waldbühne.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, heißer Hochsommer ab sofort bis Sonntagmittag oder früher Nachmittag. Dann hört das auf, dann kommen kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Bis dahin aber strahlend blauer Himmel. Heute bis zu 26, morgen bis zu 30 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Möck.
A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Wollin ist nach einem Unfall noch die rechte Spur gesperrt. Es staut sich plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es auf der 100 Richtung Wedding vor Dreieck-Funkturm. Stadteinwärts auf der A115 vor Kreuz Zehendorf. In Prenzlauer Berg auf der Schiefebeiner Straße bis zur Wichertstraße und in Biesdorf auf dem Blumenberger Damm Richtung Köpenicker Straße. Eine neue Baustelle gibt es auf der Ollenhauer Straße in Reinickendorf. Bis Mitte Juli ist in Richtung Wittenau gleich nach der Humboldtstraße nur noch eine Spur frei. Neukölln, die Karl-Marx-Straße ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis morgen Mittag Richtung Britz gesperrt. Schon mal eine wichtige Meldung fürs Wochenende vorab. Von heute Abend 21 Uhr an bis Montag früh 6 Uhr sind die Autobahnen A100 und A113 zwischen Gradestraße und Spätstraße voll gesperrt. Grund ist der Umbau und die Modernisierung der Verkehrstechnik sowie die Inbetriebnahme einer neuen Steuerzentrale. Für den Moment gute Fahrt.
Es ist 10 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Dem israelischen Angriff sind führende Köpfe des iranischen Militärs zum Opfer gefallen. Darunter der Kommandeur der Revolutionsgarden und der Generalstabschef. Wehrlos ist der Iran dadurch nicht. Damit beginnen die Nachrichten mit Tobias Möck.
Nach den Luftangriffen von Israel auf iranische Atomanlagen hat der Iran Israel mit Drohnen angegriffen. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben etliche von ihnen bereits abgefangen. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
Israel hatte in der Nacht von einem so wörtlich präventiven Angriff gesprochen. Ziele waren militärische Einrichtungen und das iranische Atomprogramm. Außerdem wurden mehrere ranghohe Militärs und Wissenschaftler getötet, darunter die Chefs der Revolutionsgarden und der Armee. Es wird mit weiteren israelischen Angriffswellen und dem Abschuss von Drohnen und Raketen aus dem Iran gerechnet. Der Luftraum in der Region ist weiträumig abgesperrt. Der Flugverkehr in Israel ist seit der Nacht unterbrochen. Vertreter der israelischen Regierung hatten zuvor von einem entscheidenden Moment in der Geschichte Israels gesprochen und angegeben, dass das iranische Atomprogramm so weit fortgeschritten sei, dass innerhalb weniger Tage mehrere Atombomben hergestellt werden könnten. Das Atomprogramm wird von Israel als existenzielle Bedrohung betrachtet. Die USA waren von dem Angriff auf den Iran offenbar informiert. In Washington wird aber betont, man sei nicht daran beteiligt.
Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und mehr investieren können. So will die schwarz-rote Koalition die Wirtschaft ankurbeln. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagt im RBB 24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht 1:1 kompensieren können. Wenn die Wirtschaft wachse, würden am Ende alle profitieren, auch die Länder. Der Verteidigungsexperte der Linken Toden kritisiert den Veteranentag, der am Sonntag erstmals begangen wird. Im RBB 24 Inforadio sagte Toden, wichtig sei vor allem, den Soldatinnen und Soldaten zu helfen, die mit körperlichen oder seelischen Verletzungen aus Einsätzen zurückkommen. Da werde viel zu wenig getan. Deshalb sei es verlogen, einen Veteranentag auszurufen, so Toden. Auch der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, die verletzt oder krank aus Einsätzen zurückkommen. Der Generalsekretär des Verbandes Eggert begrüßte zugleich im RBB 24 Inforadio den Veteranentag. Bisher fehle es an Anerkennung.
Das bedeutet, dass die meisten Einsatzveteranen auch oder die meisten Veteranen eben Teil des gesellschaftlichen